Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit unserem Tourbus und natürlich auch dem Freundebuch nach Hessen gefahren, in den Hochtaunus und besuche da Lisa Lohre. Ich glaube, in Hessen sagt man Gude.
Ja, ich habe mich mittlerweile an meinen Münchner Arbeitgeber gewöhnt und sage mittlerweile echt oft Servus, aber ich bin auch bei Gude dabei. Hi.
Hi. Vielen lieben Dank, dass ich bei dir vorbeikommen kann, liebe Lisa. Wie gerade gesagt, ich habe das Freundebuch dabei und das schlage ich jetzt auch mal auf. Aber vielleicht bevor ich es aufschlage, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ganz kurz abreißt, wer du bist und was du tust.
Sehr gerne. Lisa Lohre, ich bin beim Versicherungskammer Maklermanagement als Young Professionals Managerin. Ganz neu, 1.7. in der Position, da war ich knapp 2,5 Jahre ungefähr als Account Managerin zuständig und habe jetzt ganz frisch quasi die neue Position übernommen.
Als Young Professionals Managerin. Das klingt ja echt genial.
Ja.
Ja. Also für die jüngeren Maklerkollegen sozusagen genau. Zuständig.
Für Jungmakler, wobei das Wort Jungmakler ja auch so sehr eingegrenzt ist, finde ich ein Stück weit. Ich sag da eher so, für mich ist der Vermittlermarkt der Zukunft interessant. Wie kann ich begleiten und fördern, unterstützen aus meiner Position heraus? Und das sind die tatsächlichen Themen, die mich jetzt tangieren.
Da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs oder beim Ausfüllen des Freundebuchs auch noch weiter drauf kommen, weil es ist ja immer ganz interessant, wie ist man überhaupt an diese Position gekommen, aber das klären wir gleich. Lass uns erst nochmal reinstarten mit der ersten Seite. Und da ist die erste Frage immer, ob du, Lisa, eventuell einen Spitznamen hast. Wobei, viel zu kürzen ist da gar nicht mehr.
Ne? Lisa nicht, nee. Es gibt jemanden aus der Branche, der nennt mich immer so goldig Lisi. Mhm. Also, Grüße gehen raus an Erdal. genau, er sagt immer Lisi zu mir. Ansonsten habe ich keinen Spitznamen. Meine Eltern haben irgendwie lange Jahre meinen zweiten Vornamen favorisiert, so, den ich auch irgendwie einen Ticken schöner finde, muss ich sagen. Der ist Lauren. Wenige Menschen in meinem Leben, die mich so genannt haben, aber war eine Zeit lang irgendwie ganz schön. Jetzt ist es so ein bisschen verloren gegangen. Allerdings hat er in der Branche so ein bisschen Hintergrund bekommen, damals bei meinem vorherigen Arbeitgeber, weil ich Lisa Lauren Lohre heiße, mit dreimal L im Namen, wurde ich immer die Triple L genannt. Und dieser Name war tatsächlich bei meinem vorherigen Arbeitgeber so gesetzt, dass die Makler wirklich angerufen haben und gesagt haben, ich möchte gern Triple L sprechen. Was ich sehr witzig fand. Das war dann mit Arbeitgeberwechsel, als der zweite Vorname in der E-Mail-Adresse wegfiel, war das dann irgendwie Geschichte, ja. Aber das ist so eine kurze Geschichte dazu.
Sehr gut. Triple L, dann nenne ich dich ab sofort Triple L.
Gerne, also ich fühle mich immer noch angesprochen unter dem Namen, von daher.
Ja, gut zu wissen. Gibt es den LL Cool J, den kenne ich noch.
Das kenne ich auch.
Aber da heißt es LL was anderes, aber das müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Lisa, wir sind ja hier im Hochtaunus. Wie heißt der Ort? Du hattest mir vorhin, ich bin ja am Schild vorbeigefahren und es ist wirklich richtig schön klein, idyllisch. Auch da, wo du oder wo wir uns jetzt hier gerade treffen, ein Weitblick. Es ist echt herrlich. Wo genau sind wir denn?
Also, der Ort wird wahrscheinlich niemandem was sagen. Knapp 1000 Einwohner und es nennt sich Waldems-Esch. Abfahrt Autobahn Limburg beziehungsweise noch Idstein. Wenn man Idstein rausfährt, ist man so in, 5 Minuten, würde ich sagen, in Waldems-Esch. Gar nicht so abgelegen, aber der Ort an sich ist nicht so bekannt, würde ich sagen.
Aber viel Natur und das ist ja auch richtig, richtig schön. Eine weitere Frage, die hier ist, da geht es immer so um Lieblingsdinge. Und das erste Lieblingssache, Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Darf man schwarz und beige als Farbe bezeichnen?
Darf man.
Dann würde ich tatsächlich sagen, ich bin jetzt nicht so der bunte Typ. Also kleidungstechnisch bin ich eher so bei den Natur- und Erdtönen. Seltener mal Farbe, eher so zarte Töne, dann so hellblau mal oder so. Aber ansonsten trage ich sehr, sehr gerne schwarz. Man sagt ja auch, schwarz macht schlank, ne? Das ist dann ganz praktisch. Ansonsten bin ich eher der farblose Typ, würde ich gestehen. Auch meine Einrichtung zu Hause und so ist eher schwarz, weiß, beige.
Belassen.
Tatsächlich.
Ja, das ist ja auch der Grund, den du gerade genannt hast hier, schwarz macht schlank, dass ich immer eine schwarze Kappe aufhab, dann wirkt der Kopf nicht so wuchtig bei mir.
Ich habe mich dir heute gleich angepasst, habe auch die Cappy aufgezogen. Man könnte das jetzt auch auf den Bert Hayday schieben, aber ich sag einfach mal, ich habe mich nett angepasst.
Das ist eben das Praktische mit der Kappe. Bad Hair Day kann man jeden Tag haben. Wenn man mit Kappe rausgeht, ist es egal.
Stimmt, ja.
Von der Lieblingsfarbe zum Lieblingsessen. Was ist das?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber das nennt sich Nudeln auf der Platte.
Mhm.
Also alles, was mit Pasta zu tun hat, esse ich sehr, sehr gerne. Aber Nudeln auf der Platte ist so ein Urrezept von meiner, ich glaube, Ur-Ur-Oma. Und das ist so durch die Familie gewandert und jeder kocht das. Also egal, ob meine Brüder oder meine Eltern, das kennt jeder. Und komischerweise jeder, der das einmal gegessen hat, braucht das Rezept und wird es selbst nachkochen. Ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber super lecker.
Hol uns doch bitte noch mal ein bisschen ab. Was sind genau die Nudeln auf der Platte?
Ist gar nicht so komplex. Man stellt sich jetzt irgendwie so eine Platte vor und haut ein paar Spaghetti drauf und ein bisschen Hackfleisch dazu und letzten Endes ist es gar nicht viel anders. Also man schichtet quasi in einer Auflaufform gekochte Spaghetti und die werden dann meist noch so ein bisschen in Öl und Knoblauch geschwenkt, wenn man das mag. Ich lasse es oft weg für meinen Sohn. Der sagt übrigens Platte mit den Nudeln. Mhm. Ist auch ganz süß, aber jeder weiß, was gemeint ist. Und dann schichtet man das in der Auflaufform. Hackfleisch angemacht, einfach wie bei einem Hackbraten. Und dann die gekochten Nudeln, dann wieder so Hackfleisch bröseln, wieder gekochte Nudeln, bis die Platte dann oder die Auflaufform voll ist. Und letzten Endes kommt eine dicke Schicht Käse und ein paar Butterflocken drüber. Und dann wird das Ganze in eine Stunde im Backofen gebacken. Und dann ist eigentlich auch schon fertig. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Art und Weisen, was man dazu isst. Viele denken, es wäre trocken, aber es ist überhaupt nicht trocken. Da muss keine Soße zu. Wir essen es einfach so.
Ein tolles Rezept direkt zu Beginn dieser Aufnahme. Alle mal nachkochen und diejenigen, die es nachkochen, dich natürlich dann auf ihren Instagram-Post verlinken. Das wäre gut.
Bitte, ja. Freue ich mich
natürlich
drauf.
Auch unseren Verein. Kannst du denn ein Musikinstrument spielen?
Ich würde sagen, das ist eine meiner Schwächen. Also ich habe früher in der Grundschulzeit bis Mittelstufe gut Klavier gespielt. Ich belasse es bei gut. Also auf sehr gut würde ich mich nicht einstufen. Aber es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und eigentlich schade, dass ich das so ein Stück weit habe schleifen lassen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch so viel spielen kann. Aber das war ganz schön. Also behaupten kann ich jetzt nicht, dass ich eins der Instrumente, die so Bekanntheit haben, spielen würde. Aber ich konnte es mal.
Bist du denn sonst ein musikalischer Typ?
Ja, weniger eigentlich. Also so klassisch, so irgendwie so Musik, die Stimmung macht, mag ich sehr, sehr gerne. Und natürlich auch irgendwie, wenn man mit Freunden mal im Urlaub ist, so die Klassiker, Ballermann-Musik oder sowas. Das macht dann natürlich Stimmung. Aber ansonsten bin ich eher so auf die Charts ausgelegt, würde ich sagen. Wenn man zu Hause ist, mal Musik anmacht oder sowas, dann so die klassischen Lieder, die im Radio auf- und ablaufen.
Du bist jetzt nicht so in Richtung, ja, also aber beim Snowboarden wirst du vermutlich, ja gut, beim Après-Ski wird man ja eh Ballermann-Lieder, Après-Ski-Lieder hören und dann, wenn du auf der Piste bist und Musik hörst, dann eher schon so ein bisschen heftiger, oder?
Tatsächlich, auf der Piste höre ich gar nicht mehr Musik. Das habe ich mal gemacht, aber mittlerweile ist es so, dass ich dann immer meinen kleinen Sohn mit dabei habe und das ist für mich ganz wichtig, dass ich so die Umgebung wahrnehme und wenn ich alleine snowboarde, dann vergesse ich durch Musik schnell mal so die Umgebung. Deswegen ist Musik beim Boarden selbst eigentlich gar nicht mehr so das Thema. Après-Ski, klar, das ist so dann der Klassiker, der dazugehört. Aber so der Weg dorthin, da begleiten mich unterschiedliche Songs, was man wahrscheinlich gar nicht von mir denken würde, die mich aber irgendwie immer so in Urlaubsfeeling aus der Historie versetzen, dass meine Brüder mich als Kind immer mitgenommen haben zum Snowboarden und die haben dann immer irgendwie Red Hot Chili Peppers, The Offspring oder sowas gehört. Und es begleitet mich ein Stück weit immer noch bis heute, weil das für mich so ein bisschen dieses Feeling mit den Bergen und dem Schnee auslöst.
Kenne ich. Ich habe mal beim Snowboarden natürlich, wie du schon richtig sagst, während des Snowboardens sollte man eigentlich keine Musik hören oder nur so leise, dass man die Umgebung natürlich auch noch vernünftig wahrnehmen kann. Gleich ist ja auch im Auto, da sollte man ja auch nicht komplett laut aufdrehen. Ich habe es mal gemacht, weil ich nämlich auch so mit The Offspring und so weiter sonst immer gefahren bin. Ich habe mal Klassik angemacht und das ist ein komplett anderes Feeling, wenn du oben auf dem Berg stehst, klassische Musik auf dem Ohr hast und dann so runterwedelst.
Okay, das kann ich mir gar nicht vorstellen, muss ich gestehen.
Es ist aber total entschleunigend. Ja, es ist total entschleunigend. Ja, kann man mal ausprobieren, aber wahrscheinlich nicht immer, weil dann, ich glaube, da ist die andere Musik schon noch ein bisschen passender zu dem Ganzen.
Also die Saison kommt ja jetzt. Ich bin gespannt, wer sich den Podcast anhört und dann mitteilt, dass er klassische Musik gehört hat beim Skifahren oder Snowboarden. Erfahrungsberichte gerne.
Genau, gerne mal so ein bisschen Beethoven aufs Ohr und dann geht's ab. Wenn du ein Superheld sein könntest oder eine Superheldenkraft haben könntest, welcher Held wärst du oder welche Kraft wäre es?
Ganz schwierige Frage, weil so richtig Superhelden, die in meinem Kopf rumschwirren, habe ich gar nicht. Aber was ich in meiner Kindheit schon immer cool fand, war, wenn man so unscheinbare Kräfte hat. Und wenn man nicht danach aussieht, als könnte man irgendetwas Besonderes. Von daher würde ich fast sagen, Pippi Langstrumpf ist so ein Beispiel. Kann man die als Superheldin bezeichnen?
Aber wenn Pippi Langstrumpf eine Superheldin ist, dann wüsste ich nicht, wer sonst.
Also genau, wenn ich Pippi Langstrumpf ernennen darf, dann würde ich sagen, das ist ja eine Superheldenkraft, die hätte ich gerne, einfach so unscheinbar aussehen und ganz viel bewirken können. Also die hat ja unwahrscheinliche Kraft, die man ihr nicht ansieht, mit ihren dünnen, zierlichen Ärmchen und ihrer lebensfröhlichen Art. Das würde ganz gut passen, würde ich sagen. Pippi Langstrumpf wäre ich gern.
Machst du dir die Welt, wie sie dir gefällt?
Genau.
Nochmal zum Essen. Also die Nudeln auf der Platte, die haben wir ja schon, aber die Nudeln werden ja selten im Kühlschrank aufbewahrt. Aber was darf denn bei dir niemals im Kühlschrank fehlen?
Mir schießt spontan was in den Kopf, aber das darf ich hier, glaube ich, nicht sagen.
Ja, also Wein und den lassen wir jetzt mal weg. Ja.
Genau. Ich würde sagen Avocado und Eier. Wie gesagt, also ich hab einen kleinen Sohn und seine Leibspeise ist Avocado-Brot mit pochiertem Ei. Das klingt ein bisschen dekadent. Er hat einen ganz guten Geschmack, aber tatsächlich fehlt es niemals in meinem Kühlschrank, weil das ist immer so die Notlösung. Wenn ich was gekocht habe und er sagt, möchte ich nicht essen, dann ist die Notlösung Brot mit Avocado und pochiertem Ei.
Und dann mit dem Avocado-Gewürz oben drin.
Wir haben so ein Blütensalz und das muss immer oben drauf sein. Ja, ich sag ja, es klingt so ein bisschen verwöhnt. Vielleicht ist er das auch, aber es ist ganz süß.
Ja, und es ist bunt, das Salz. Das war genau. Deswegen wahrscheinlich.
Ja, so kleine bunte Blüten sind da mit drin.
Ich habe noch eine letzte Frage auf dieser ersten Seite. Was ist denn deine schlechteste Angewohnheit?
Eine sehr spannende Frage. Ich würde jetzt ad hoc behaupten, ich habe es gerade gestern nämlich wieder gelernt oder erlebt an mir selbst, sagen wir es mal so, dass ich nie ruhig sitzen kann. Ich hatte hier gestern Full House, mein Sohn wurde eingeschult und es waren ganz, ganz viele Gäste da aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Und ich kann es einfach nicht leiden, wenn irgendwas zu tun ist, wenn ich irgendwas sehen kann, was ich machen könnte, mich dann in Ruhe hinsetzen. Das ist so ein... Ich glaube, es ist echt eine Negativangewohnheit, dass ich immer irgendwie so am Rumwuseln bin und das nicht schaffe, mich ganz ruhig dazuzusetzen, während ich irgendwelche Aufgaben sehe und sie einfach lasse.
Also die Hummeln im Hintern sind da. Okay.
Dann notiere ich das. Sehr ausgeprägt, würde ich sagen.
Ja. Ich schreibe einfach mal Rumwuseln hin. Das ist ein sehr schöner Begriff dafür. Blättere mal um auf die nächsten Seiten. Wir hatten ja eingangs, oder du hattest ja auch erwähnt, du bist Young Professionals Managerin und wurdest ja auch im Jahr 2025 zur Maklerbetreuerin des Jahres gewählt. Aber um dahin zu kommen, wirst du wahrscheinlich ganz früher auch mal in der Schule gewesen sein, wo dein Sohn ja jetzt auch gerade ganz, ganz frisch ist. Und deswegen die erste Frage, und dann kommen wir auch so ein bisschen so auf deinen Werdegang zu sprechen. Was war denn damals dein Lieblingsfach in der Schule?
Sport. Kann ich direkt sagen, Sport war wirklich mein absolutes Favoritenfach.
Und du betreibst ja heute auch noch relativ viel Sport, was ich so mitbekomme.
Ja, ich mache gerne Sport. Also ich versuche so in den Alltag einzubauen, dass es passt. Ne? Als Maklerbetreuerin oder Young Professionals Managerin jetzt neuest bin ich ja auch viel unterwegs. Von daher versuche ich es immer so zu kombinieren, dass es auch in meinen Arbeitsalltag passt. Und da ist Joggen natürlich die einfachste Variante. Jetzt neuerdings auch das Rennradfahren mit dabei, aber Joggen überwiegt tatsächlich.
Joggen, Rennradfahren, dann fehlt eigentlich nur noch Schwimmen, dass der Triathlon nicht mehr weit.
Ja, aber das Schwimmen ist nicht so meine Glanzdisziplin. Also da war ich tatsächlich im Sportunterricht, um auf deine Frage zurückzukommen, sehr schlecht. Also im Schwimmen habe ich immer mit einer 3 abgeschlossen.
Aber dafür warst du halt beim 100-Meter-Lauf, 800-Meter-Lauf ganz, ganz vorne mit dabei.
Definitiv.
Ja, wir haben uns ja auch beim Joggen, glaube ich, das allererste Mal kennengelernt. Also ich war nicht beim Joggen, ich stand am Rand beim Charity Run vom Königswege. Da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal richtig live gesehen und auch live unterhalten. Und da hast du ja auch, ich glaube, ich würde mal sagen, fast schon Bestzeit hingelegt, die 2 Stunden. Da hast du ganz, ganz viele Runden gelaufen für den guten Zweck um die Tatanbahn.
Danke für die Blumen. Ich weiß nicht, ob das eine Bestzeit war. Ich habe zumindest bei gefühlt über 33 Grad, waren es, glaube ich, damals irgendwie, habe ich zumindest mein Bestes gegeben. Ich glaube, es war ganz, ganz okay. Leistung. Ich wäre auf jeden Fall gerne beim nächsten Run wieder mit dabei. Hat super viel Spaß gemacht und es hat mich echt gefreut, dass wir uns da zum ersten Mal so live unterhalten haben. Ne? Begegnet sind wir uns, glaube ich, schon das ein oder andere Mal, sicherlich auch auf der DKM. Aber da hatten wir so den ersten richtigen Kontakt quasi. Ich kenne ja deine Stimme.
Wir waren gerade bei der Schule, bei dem Lieblingsfach, bei Sport. Aber warst du denn auch sonst eine gute Schülerin?
Ich glaube, ich war eine gute Schülerin, aber eine sehr fleißige Schülerin auch dazu. Also mir ist Lernen jetzt nicht so zugeflogen. Ich musste wirklich immer alles rauf und runter schreiben, 3-mal durchlesen und nochmal von vorne beginnen und so weiter. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht, aber ich musste für eine 1 schon wirklich, wirklich viel tun. Also, ja. Ich war nicht so der Typ minimaler Einsatz, maximale Ausbeute. Bei mir war das eher so maximaler Einsatz und gute Ausbeute.
Warst du da noch so eine, die alles unterstrichen hat und ganz viel mit dem Textmarker alles markiert hat?
Ja, ja, definitiv. Meine Seiten waren bunt mit 1000 Ergänzungen und irgendwelchen Strichen, Sternchen, kreuz und quer verweisen. Also, ja, so war ich.
So typisch Mädchen, würde ich jetzt sagen.
Genau, ganz fleißig und es sah nach ganz viel Arbeit aus. Ja.
Und wenn du dich an die Zeit nochmal erinnerst, hast du da schon irgendwie so deinen ersten Berufswunsch auch im Kopf, den du damals hattest?
Ja, witzigerweise wollte ich als Kind, weil ich das Hobby Reiten hatte, wollte ich immer bei die berittene Polizei. Ich habe mich immer als Polizistin gesehen und dachte immer, ich bin so stark und ich werde die Verbrecher schnappen. Und ja, Polizei war irgendwie immer so ein Thema für mich in der Kindheit. Und dann später das Berufsbild berittene Polizei, weil ich dann natürlich irgendwie so dachte, ich könnte so Hobby und Wunschvorstellung miteinander vereinen. Und dann wurde die berittene Polizei eigentlich immer weniger. Und so richtig wusste ich dann irgendwie nicht, was ich tun soll und bin dann eigentlich in eine ganz andere Richtung gegangen.
Die Richtung war dann direkt Versicherung?
Nee, ich hab immer dann gedacht, so naja, so grundlegend was Kaufmännisches kann ja nicht verkehrt sein und habe dann immer so ein bisschen überlegt, was könnte ich machen. Ich habe auch wirklich Spaß an handwerklicher Tätigkeit. Also ich mache hier im Haus auch so alles relativ alleine, würde ich sagen. Gut, ich wohne auch alleine mit meinem Sohn, aber von daher bleibt mir gar nicht so viel anderes übrig. Aber aus einer Unternehmerfamilie kommend, wo das Handwerk, also Goldschmiede und Fliesenleger und so weiter eher so das Handwerk gelebt wurde, war das kaufmännisch jetzt nicht so super naheliegend. Und ich wusste aber nicht so richtig, was ich einschlagen will, welche Richtung. Und dann habe ich gedacht, naja, das Kaufmännische kann da ja jetzt erstmal nicht wehtun. Und so bin ich nach dem Abitur erstmal in die Bank gegangen und habe da ganz klassisch so eine Bankkauffrau-Lehre gemacht und habe gedacht, in der Zeit wird mir schon irgendwie einfallen, was ich gerne mache, in welche Richtung ich gehen will. Weil ich nicht studieren wollte, war klar, okay, Ausbildung und danach weißt du, was du willst. Ja, und so bin ich dann im Vertrieb gelandet und wusste in der Bank, ich will Vertrieb machen, aber definitiv nicht in der Bank. Und bin dann kurz danach auf meinen damaligen Büroleiter bei Formex gestoßen, der dann gesagt hat, hier, ich zeig dir gerne, wie das bei uns ist. Vielleicht wäre ja der Bereich der Maklerin was für dich. Und so bin ich mehr und mehr dem Thema nahe gekommen und habe mich mit dem Thema Versicherungen beschäftigt und bin dann auch direkt nach der Banklehre bei Formex als Maklerin gestartet. Ja. So habe ich den Einstieg in die Versicherungsbranche gefunden.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Hat man relativ häufig, also viele aus unserer Branche, jetzt nicht die unbedingt die Quereinsteiger, sondern die früher dann gesagt haben, ja, was mache ich denn für eine Ausbildung? Mache ich mal eine Banklehre, weil dann habe ich erstmal was Solides, das ist was Vernünftiges und dann schauen wir nochmal weiter. Aber dass sie halt doch in der Branche bleiben, ist ja dann doch umso schöner, dass wenn auch am Anfang nicht davon ausgegangen wird, dass man es tut. Dann warst du Maklerin bei Formex und wie ging es dann bei dir weiter?
Ja, also bei Formex war ich grundsätzlich total glücklich und fand das total spannend, was da im Strukturvertrieb abgeht und wie man da unterstützt wird. Also die hatten eine eigene Akademie in Hannover, das habe ich sehr, sehr ausführlich zu Beginn genutzt und habe mich da mit dem einen oder anderen Jungmakler auch in der Formex Akademie vernetzt und hatte da so ein, zwei Vorbilder, wo ich sagte, genauso will ich das auch tun. Die waren super erfolgreich und habe aber dann auch aufgrund Familienplanung etc. Überlegt, in welche Richtung will ich gehen. Ich hatte damals schon so ein Stück weit meine Zielgruppe, so wie es auch viele andere Jungmakler am Markt heutzutage haben, im Bereich der Immobilien. Und habe dann aber immer mehr gemerkt, dass irgendwie so Familienplanung und all das, wie man sich das vorstellt, als junge Starterin, selbstständig, gerade ich war dann knapp 2 Jahre dabei, habe ich gedacht, so einfach, wie ich es mir vorstelle, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und wenn ich das Ganze jetzt aufbauen will, ist Familienplanung irgendwie noch ganz, ganz weit entfernt. Ja, und so habe ich dann den Übergang gefunden und gesagt, für mich, ich möchte wieder irgendwie in ein Angestelltenverhältnis zurück, ein Stück weit mehr Sicherheit haben und Planbarkeit haben und will das langfristig schon irgendwie Richtung Familienplanung fokussieren. Das habe ich auch ganz offen mit meinem Arbeitgeber damals kommuniziert, weil ich wusste, das wird mich keiner fragen, aber alle haben sie die Fragen im Kopf wahrscheinlich so, wann will sie Mama werden? Ja, so war ich dann knapp 4 Jahre bei der Interrisk-Versicherung als Maklerbetreuerin für Südwestdeutschland, gemeinsam mit einem Kollegen zuständig im Bereich Komposit und Leben. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Da habe ich die Konzepte ein Stück weit natürlich aus der vorherigen Tätigkeit im Immobilienbereich schon recht gut gekannt und das hat mir den Einstieg erleichtert, ja. Und dann bin ich Mama geworden nach 4 Jahren bei der Interrisk und ja, dann wieder zurück zu Interrisk gekommen. Und da hatte ich so ein Stück weit den Entschluss für mich auch schon gefasst, zu sagen, ich möchte mehr für den Nachwuchs der Branche, für die Zukunft der Branche tun und bin so ein Stück weit mehr in diesen Jungmaklerbereich gegangen und habe fokussiert, wie man junge Makler unterstützen kann, wie man auf gewissen Veranstaltungen vielleicht Ansätze findet, jungen Makler zu finden, aber dann auch zu fördern. Und da wurde schon mehr und mehr klar für mich, dass ich einfach in dem Zuge, in dem Bereich für unsere Branche was tun möchte, genau. Und dann, ganz witzig, kam ich, glaube ich, 1,5 Jahre später oder so, im Oktober 23 zu Fabian Ober ins Team und habe ihm auch ganz klar von vornherein gesagt, dass ich mir wünschen würde, in dem Bereich einfach mehr tun zu dürfen, unterstützen zu dürfen für junge Makler und er war da total angetan von, weil er den gleichen Gedanken hatte und die Stelle in Hessen war perfekt zu dem Zeitpunkt ausgeschrieben und für mich halt standortmäßig einfach genau die richtige. Und dann hat es quasi auf Anhieb gepasst und wir waren uns einig. Und so haben wir jetzt 2,5 Jahre zusammengearbeitet, bis Fabian dann quasi zur Inter gegangen ist und ich jetzt mir quasi diese neue Position, die ich seit 1.7. übernommen habe, so ein Stück weit miterarbeitet habe, ne? Weil ich natürlich schon wusste, wenn das eine Vollzeitstelle wird für Jungmakler, dann muss auch irgendwie klar sein, was ich davor habe und ob sich das für einen Versicherer tatsächlich rentiert und was der Ansatz ist und so weiter. Und das habe ich mir, würde ich sagen, die letzten 2,5 Jahre erarbeitet in dem Bereich. Und darüber haben wir unsere Marke aufgebaut oder unser Format InsureFriends, was wir fürs Maklermanagement ins Leben gerufen haben, worüber wir quasi junge Makler fördern, unterstützen und begleiten.
In dem Zuge stellt sich natürlich so die Frage, was sind denn so die größten Hürden, gerade jetzt für junge Maklerinnen und Makler, die gerade starten und zwar irgendwie ein ganz großes Ziel oder eine Vision schon haben, aber ja natürlich jetzt erstmal irgendwie Fuß fassen müssen. Was sind denn da so die größten Herausforderungen, die du jetzt durch deine Arbeit natürlich auch erkannt hast?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also ich treffe immer wieder auf Personen, die noch ganz am Anfang stehen, so wie ich quasi damals aus der Bank heraus, neu gestartet, so ein bisschen orientierungslos zu Beginn. Auf die treffe ich, die natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, einen ganz anderen Bedarf haben an Unterstützung, vor allem im KV-Bereich, weil man muss klar sagen, ich bin nur für den Krankenbereich zuständig und kann halt auch nur da Ansätze liefern. Alles andere obliegt nicht so meiner tatsächlichen Tätigkeit. Von daher ist es so ein bisschen schwierig, da die Richtung zu geben. Aber auch da habe ich ganz, ganz liebe Kollegen und Netzwerke mittlerweile erarbeitet, wo ich sage, ich weiß, wo du die Unterstützung in anderen Bereichen findest. Ganz am Anfang bei diesen Maklerstarterinnen oder Startern ist, glaube ich, der allererste Ansatz erstmal zu suchen, in welchem Segment befinde ich mich hier? Also wo ist meine Zielgruppe? In welche Richtung möchte ich gehen? Und teilweise auch die zu Beginn gleich anfallende Frage, wer ist eigentlich der richtige Pool für mich? Wer ist hier Ansprechpartner oder wer passt überhaupt zu mir? Ich erlebe es immer wieder, dass Jungmakler auf mich zukommen und sagen so, du hast doch irgendwie einen Überblick. Ich weiß nicht so richtig, was zu mir passt. Jeder sagt mir Pool XY oder hier könntest du Fuß fassen bei mir. So, und dann sag ich, okay, ich glaube, wichtig ist für dich erstmal rauszufinden, wo passt du überhaupt hin und wo findest du die tatsächlich richtige Förderung oder auch Unterstützung in deinem Bereich für das, was du tust. Und das ist eine ganz eklatante Frage, die sich zu Beginn die meisten stellen, die so ein bisschen, Fuß fassen wollen, aber noch ganz am Anfang stehen. Oftmals aus Strukturvertrieben kommend, die dann eben ihren Weg erstmal suchen. Ne?
Ja, ich frage jetzt nicht, was ist denn da der Beste, weil ich glaube, wie du schon genau gesagt hast, jeder ist unterschiedlich und da gibt es zu jedem, wie heißt es so schön, Topf auch den passenden Deckel. Und ich glaube, da kann man pauschal, glaube ich, keine Aussage zu treffen, oder?
Ja, schwierig, ne? Also es ist total unterschiedlich. Manch einer sagt, ich bin in der und der Zielgruppe unterwegs. Für mich ist technisches Know-how das A und O. Da fällt dann vieles hinten runter, aber technische Voraussetzungen sind hier wirklich das Must-Have eines Pools. Der nächste sagt aber, mir ist es irgendwie wichtig, dass das so eine persönliche Note hat. Ich will da nicht irgendwie eine Nummer unter ganz vielen sein. Für mich ist irgendwie die Nähe zu Ansprechpartnern etc. viel wichtiger, als dass irgendwie die technische Lösung in dem und dem Bereich gegeben ist. Und für den anderen ist wiederum Provision das größte Thema. Und deswegen ist es total unterschiedlich und individuell, welche Fragen da auf einen zukommen. Und letzten Endes muss jeder für sich seine Stärken und Schwächen finden zu dem Partner, wo er hingehört.
Jetzt steht hier noch eine super interessante Frage auch noch in dem Buch und die stelle ich dir jetzt einfach mal. Was motiviert dich denn, wenn du so einen anstrengenden Tag hast, damit du weitermachst?
Mich motiviert. Für mich ist Motivation tatsächlich oftmals das Ziel, irgendwie Sport machen zu können, aber natürlich in erster Linie mein Sohn, der gibt mir einerseits wahnsinnig viel Kraft, da raubt mir sie manchmal auch, muss man sagen. Aber das ist eine andere Energie, die er mir zurückgibt, wo ich dann manchmal einfach weiß, wofür ich das alles tue. Ne? Also ich mache es zum einen unheimlich gern. Mein Job ist mittlerweile nicht mehr Arbeit in Form von, ich tue das x Stunden und bin danach dann fertig und habe quasi Zeit für mich oder Familie etc., sondern für mich ist mittlerweile ganz, ganz viel drumherum entstanden, auch teilweise Freundschaften in der Branche entstanden, wodurch ich das total gerne mache. Und dann ist es für mich auch eine ganz andere Art und Weise von Energie tanken und worauf freue ich mich danach. Also für mich ist manchmal auch so ein Geschäftsessen mit Teilnehmern aus der Branche nicht irgendwie als Arbeit zu deklarieren. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, wie man das sieht, welche Einstellung man dazu hat. Grundsätzlich finde ich es schön, wenn man irgendwie zusammen essen geht, wenn man Sport macht. Also auch das findet manchmal in der Branche untereinander statt. Ne? Mittlerweile gibt es ja so viel Communities, wo man sich zum Laufen, Radfahren oder anderen Sportarten irgendwie, was da jetzt draus entstanden ist, ist total schön. Und ich würde sagen, das gibt mir Energie. Und natürlich das familiäre Umfeld.
Und wenn dich dein jüngeres Ich mal fragen würde, was dich an deinem heutigen Job oder Beruf oder vielleicht auch allgemein unsere Branche so fasziniert, was würdest du deinem jüngeren Ich antworten?
Faszinierend tut mich das, was daraus entstehen kann, wenn man offen ist für Netzwerke, würde ich sagen. Ich hätte nie gedacht, also wenn ich die heutige Erkenntnis schon früher gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich noch Maklerin. Also ich ziehe meinen Hut davor, was junge Makler heutzutage leisten müssen, allein was an Regulatorik etc. auf einen zukommt. Aber letzten Endes mit dem Wissen von heute nochmal zu starten wie damals, ich glaube, da würde ich ganz anders an die Sache rangehen. Weil das Netzwerk, was man heutzutage nutzen kann und worüber man dann auch entsprechenden Fragenkatalog beantwortet bekommt und seine Stärken rausarbeiten kann, ich glaube, das ist das A und O. Das hatte ich damals nicht, dieses Netzwerk. Und es tut mir heute wahnsinnig gut. Und ich bin total dankbar dafür, dass ich jungen Startern, Jungmaklern hier in unserer Branche davon quasi ein Stück weit abgeben kann und sie damit unterstützen kann. Und das finde ich schön.
Jetzt hattest du gerade das Netzwerk angesprochen und das Netzwerk, oder dass du auch mal mit Kolleginnen und Kollegen auch mal essen gehst und sich das jetzt nicht so anfühlt wie ein Geschäftsessen, sondern eher wie ein Essen unter, ich nenne es jetzt mal Gleichgesinnten, die sich halt austauschen und netzwerken untereinander. Wie wichtig findest du in dem Bezug auch Social Media?
Wichtig und gleichzeitig, glaube ich, trägt zum Netzwerkerhalt temporär bei, um so ein bisschen Informationsmitnahme zu leisten, damit man so ein Stück weit sieht, wer macht was. Aber ich glaube, Netzwerk lebt tatsächlich langfristig nur davon, wenn man es auch persönlich avisiert und dann auch wirklich lebt. Ne? Also ich glaube, wir können jetzt zwar immer wieder voneinander lesen, aber wenn wir beide uns beispielsweise dann wieder auf so einem Charity Run sehen, haben wir, glaube ich, einen anderen Netzwerkcharakter, wie wenn wir uns immer nur über Social gesehen hätten und voneinander lesen würden. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist heutzutage, dass man diesen persönlichen Kontakt pflegt, ob es auf einem Event ist, mal kurz irgendwie miteinander zu reden oder so. Social alleine wird, glaube ich, ein echtes, stabiles Netzwerk, was langfristig besteht, nicht aufrechterhalten.
Blättere um auf die nächste Seite und da kommen wir zu den Fragen, die Entweder-Oder-Fragen sind. Ich stelle jetzt gleich ein paar, zwei Begriffe nebeneinander und du darfst spontan aus dem Bauch heraus entscheiden, was für dich besser ist. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Das Team-Meeting vor Ort oder eher digital?
Leider oftmals digital, wünschen tue ich es mir gerne vor Ort. Das war schon zu lang.
Nein, nö, das ist genau richtig. Und ich hätte auch nichts anderes erwartet aus dem, was du vorher gesagt hast. Sicherheit oder Abenteuer?
Sicherheit.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Frühaufsteherin. Mein Tag beginnt um 5 Uhr.
Okay, du hast erzählt, du hast einen kleinen Sohn.
Der schläft tatsächlich lang, aber ich fange halt so früh an zu arbeiten.
Okay. Den Roman oder dann doch eher Netflix und Co.?
Netflix und Co.
Hast du da irgendeine Serie oder irgendwas, was du zuletzt gesehen hast und was dich total fasziniert hat?
Was habe ich zuletzt gesehen? Also ich muss gestehen, wenn ich Fernsehen gucke, dann ist es halt meistens irgendwie durch meinen Sohn vorbelegt, irgendwie so, die Meerjungfrauen haben wir zuletzt geguckt. Das ist eigentlich für einen Jungen eher ungewöhnlich, aber die Geschichte war schön, deswegen war so eine ganz süße Story. Ja, das habe ich mitgeguckt. Alles das, was unsere Zuhörer hier jetzt interessieren würde, habe ich leider nicht auf Lager. Also dafür fehlt mir manchmal einfach die Zeit.
Dann gehen wir weiter. Wenn du sehr früh aufstehst, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Dann Bulletproof Coffee, damit es auch mit dem Frühaufstehen gut klappt. Oder wie trinkst du ihn?
Also ich trinke ihn tatsächlich gerne mit Milch. Also am liebsten Cappuccino ohne Zucker. Das brauche ich nicht, aber ja, ein guter Kaffee kann schon wirklich irgendwie Stimmung verändern, muss ich sagen. Also am liebsten so ein Kaffee aus einer Siebträgermaschine. Da schmeckt man schon den Unterschied, finde ich. Aber ich bin auch ganz einfach. Also kann auch ein ganz normaler Kaffee irgendwo im Hotel sein.
Telefonieren oder E-Mail?
Gerne telefonieren.
Struktur oder Kreativität?
Ich kenne da so jemanden aus der Branche, der immer zu mir gesagt hat, ein bisschen mehr Struktur bräuchtest du. Das habe ich mir schon stark antrainiert jetzt die letzte Zeit, muss ich sagen. Ich glaube, dass man dadurch auch einfach mehr Zeit gewinnt für Kreativität. Grundsätzlich bin ich so ein kreativer Mensch, der direkt umsetzen will. Daraus entsteht manchmal auch wieder Struktur, aber so diese Grundstruktur, ja, davon könnte ich ab und zu ein bisschen mehr haben, selbstkritisch geäußert.
Ja, aber du hast ja auch die Hummeln im Hintern, wie du vorhin gesagt hast.
Ja.
Wenn irgendwo was ist, passt mit dem, was du gesagt hast, dann muss das sofort gemacht werden, umgesetzt werden.
Genau.
Große Konferenz oder kleines Expertenmeeting?
Kleines Expertenmeeting.
Reden oder zuhören? Homeoffice oder Büro?
Ja, oft Homeoffice, ne? Aber ich bin auch gerne im Büro, um die Kollegen zu sehen.
Gefühls- oder Kopfmensch?
Gefühlsmensch.
Und die letzte Frage, was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
Praxis.
Alles notiert. Vielen Dank. Dann kommen wir auf die letzte Seite zu den beiden immer wiederkehrenden Abschlussfragen, die ich unheimlich spannend und auch sehr, sehr interessant und manchmal auch aufschlussreich finde. Aber keine Sorge, es wird nicht tiefenpsychologisch. Wenn du für einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest und könntest mit dieser Zeitmaschine entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen und egal wohin, wohin würdest du reisen?
Ich würde zwei Orte wählen. Zum einen würde ich gern 30 Jahre zurückreisen, um zu sehen, ungefähr als ich geboren wurde, wie unsere Branche zu dem Zeitpunkt aussah, was die Branche ausgemacht hat und wie gearbeitet wurde. Gleichzeitig würde ich aber auch gerne 30 Jahre in die Zukunft reisen, um zu sehen, was unsere Branche tatsächlich verändert hat oder wie sie sich verändert hat. Jetzt schon zu wissen, was ich zu tun habe. Also ich bin so ein bisschen geplagt davon, dass ich immer versuche, vorauszuschauen und zu sehen, was könnte morgen wichtig sein. Und vielleicht auch deshalb mein Job im Bereich der Jungmakler. Für mich ist da einfach total wichtig, heute anzusetzen für das, was morgen sein kann. Es klingt so ein bisschen abstrus, weil man das ja nicht so richtig weiß. Aber man kann, glaube ich, so gewisse Stellschrauben drehen, um die morgige Veränderung quasi ein Stück weit schon mit einzuleiten. Und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit das, wozu ich mich so ein bisschen berufen fühle. Deswegen wäre der Blick in die Zukunft wirklich schön, damit ich weiß, was ich heute zu tun habe, um Jungmakler bestmöglich zu fördern, zu unterstützen und da auf ihrem Weg zu begleiten.
Da stelle ich jetzt noch eine Frage dazu, weil ich nämlich auch die Zukunft für Finanzberatung natürlich auch unheimlich spannend finde. Und ich stelle jetzt eine Frage, die jetzt hier nicht im Buch steht, aber die, glaube ich, dazu ganz, ganz gut passt. Was glaubst du denn, auch wenn du jetzt keine Zeitmaschine hast und wir müssen jetzt auch nicht 30 Jahre in die Zukunft gehen, aber was sich so in den nächsten 5 bis 10 Jahren in unserer Branche vielleicht sogar grundlegend verändern wird?
Also ich glaube, in erster Linie wird das Verhalten der Kunden durch die KI-Nutzung unsere Branche beeinflussen. Unabhängig davon, was jetzt KI bei Seiten der Pools oder der Versicherer oder auch dann letzten Endes beim Makler verändert. Ich glaube, stärker einflussnehmend ist das Verhalten der Kunden auf uns, auf unsere Tätigkeit. wenn man jetzt den Maklermarkt anschaut, glaube ich einfach, dass gewisse Produkte ein Stück weit durch die KI-Analyse vom Kunden selbst gekauft werden. Und dadurch aber der Fokus klar im Bereich Biometrie, in komplexen Risiken und auch im Krankenbereich stärker fokussiert werden wird. Also zum einen durch das, was unsere Regierung gerade im Zuge der GKV-Reform etc. Verändert, natürlich auch ein Stück weit beeinflusst, aber letzten Endes auch durch das Kundenverhalten von KI oder Kundennutzung von KI, sagen wir es mal so, beeinflussen wird. Weil Biometrie, KV, nur um das jetzt mal so zu benennen, sind, glaube ich, Risiken, die der Kunde auch durch KI nicht erlernen kann zu kaufen. Da geht es einfach um Gesundheitsdaten, um komplexere Themen, als dass ich das irgendwie von einer künstlichen Intelligenz beraten bekommen kann, so individuell, wie das notwendig ist. Von daher, glaube ich, wird sich der Fokus ein Stück weit durch das Kundenverhalten verändern auf gewisse Risiken und Sparten.
Das, was eh schon komplex ist, wird auch künftig nicht von der KI beraten, verkauft werden, sondern da sollte es dann schon auch künftig weiterhin ein bisschen menscheln.
Glaube ich ja, weil also zum einen ist ausschlaggebend allein schon das Thema Datenschutz, ne? Und in den Bereichen haben wir einfach mit hochsensiblen Gesundheitsdaten der Kunden zu tun. Und ich glaube, das Thema Datenschutz wird durch künstliche Intelligenz nicht so schnell so einfach gelöst sein, dass auch das dadurch ersetzt werden könnte. Ich glaube daran auch nicht. Ich glaube, gerade hier wird die persönliche Note des Maklers noch mehr Fokus gewinnen in diesen Bereichen, weil der Kunde hier Vertrauen sucht. Und ob eine KI letzten Endes Vertrauen geben kann, die kann vielleicht rein sachliche Analysen darstellen, ja, oder sachliche Komplexe lösen. Aber emotionale Themen, wo es wirklich um Gesundheitsdaten etc. geht, wird eine KI nicht lösen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.
Vielen Dank. Die abschließende Frage folgt jetzt. Nenne doch mal bitte drei Personen, und es spielt dabei gar keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch eventuell sogar fiktiv sind, mit denen du gerne mal Nudeln auf der Platte essen möchtest.
Da hast du jetzt eine perfekte Überleitung geschaffen. Naja, also dann würde ich tatsächlich gerne die Originalnudeln auf der Platte von der Erfinderin, meiner Ur-Ur-Oma, die würde ich dann gerne mit ihr essen. Mal gucken, ob sich da so irgendwie wie stille Post sowas abgeändert hat durch das Rezept, die Rezeptweitergabe quasi. Ja, ansonsten, schwierige Frage tatsächlich. Also ich habe niemanden, wo ich konkret sagen würde, fällt mir jetzt spontan ein. Ich glaube, alles, was ich gerne machen würde, spreche ich auch witzigerweise immer sehr, sehr offen an. Also wenn mir jetzt irgendwer in den Sinn käme, der aus unserer Branche ist oder sowas, dann schreibe ich Menschen auch einfach ganz offen an und sage, hey, ich fände den Austausch total nett. Können wir was essen gehen und uns dabei unterhalten irgendwie über das, was du tust, das, was ich tue, wie auch immer. Da bin ich sehr, sehr, sehr offen, würde ich sagen. Aber ansonsten habe ich jetzt keine berühmte Person oder so im Kopf, wo ich sage, da mal ein Abendessen wäre spannend. Nee, grundsätzlich nicht.
Dann nehmen wir deine Ur-Ur-Oma, die dir dann nochmal das Originalrezept verrät von die Nudeln auf der Platte. Liebe Lisa, Triple L, wir sind am Ende des Freundebuches angelangt und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dass wir das jetzt hier gemeinsam ausfüllen konnten, dass du alles so toll beantwortet hast und dass ich bei dir im Hochtaunus sein durfte. Vielen lieben Dank.
Ebenfalls, ganz, ganz lieben Dank. Es hat total Spaß gemacht. Schön, dass wir das getan haben und ich freue mich, wenn wir uns auf der nächsten Veranstaltung wieder begegnen.
Da freue ich mich auch drauf.